Ja, vielleicht ausdrücklich so ein bisschen zu erzählen, daran teilhaben zu lassen, was mit Gott alles möglich ist und wie Gott sich verherrlicht in unserem Leben, wenn wir denn ihn an die erste Stelle stellen und wenn wir wirklich auf ihn schauen und auf nichts anderes und ihn immer wieder bitten und herausfordern, dass er sich zeigen möge und dass er uns unser Leben in die Hand nimmt und mit uns Geschichte schreibt. Ja, und genau so ist das mit unserem wirklich fantastischen Gott. Deswegen möchte ich als erstes, ich weiß nicht, vielleicht sind auch Nichtchristen hier mit im Raum, wie das bei Christen so üblich ist, mit einem Gebet anfangen. Und so möchte ich beten und bitten, Vater, ich bitte dich, dass keiner heute nach Hause geht, wie er hereingekommen ist. Dass du jedes Herz verwandelst, dass du jedem das gibst, was er braucht, um zu wachsen, um sich weiter auszustrecken, um mehr Hoffnung, mehr Zuversicht, mehr Glauben zu bekommen und mehr Vollmacht und Autorität in deinem Namen, deine Werke dir zur Ehre zu tun, Herr. Denn wir sind berufen, wirklich als deine Kinder deine Werke zu tun, dein Reich zu bauen. Und du hast uns ausgestattet mit Vollmacht und Autorität, Jesus. Du hast dein Leben für uns gegeben und ich danke dir, dass das hier für jeden gilt, für alle deine Kinder, Herr. Und so bitte ich dich, dass du hier weiter mit jedem Einzelnen vorangehst, immer so schnell wie möglich in deine Gegenwart, an dein Herz, Herr. Danke, dass du dich finden lässt, wenn wir anklopfen, wenn wir dich suchen. Amen. Ja, das ist wirklich so gewaltig. Also ich würde sagen, wir sollten den Vortrag hier auf 3 Tage begrenzen. Das Wichtigste in Stichworten zu erzählen. Wenn wir das also noch weiter zusammenfassen. Ja, also mein Name ist Arne Elsen. Ich bin also tatsächlich niedergelassener Internist, Diabetologe in Hamburg mit in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis. Davon gibt es in Hamburg 18 Stück. Wie der Name sagt, sind wir da so im Wesentlichen mit der Betreuung von Diabetikern befasst. Das bin ich aber auch schon länger. Seit 2002 bin ich niedergelassen. Vorher war ich angestellter Assistenzarzt, viele Jahre im Krankenhaus Barmbek in Hamburg. Das ist ein großes Krankenhaus und mit 1100 Betten damals gewesen. War also die größte medizinische Aufnahme in Hamburg früher. Das hat sich alles verändert, seitdem Asklepios das da übernommen hat. Das ist alles ein bisschen kleiner geworden. Das war genau bei dieser Übernahme von der Stadt durch Asklepios, dass ich da rausgegangen war und eben in die Niederlassung. Vorher so 10, 15 Jahre war ich da eben als Assistenzarzt in der inneren Medizin, so durch alle Gebiete der inneren Medizin habe ich mir alles angeguckt, oder muss man da eben auch rotieren. Vorher war ich in der Neurochirurgie in UKE, in der Uniklinik, als Arzt im Praktikum nach dem Studium. Und um mal irgendwo so einen Einstieg, einen Anfang zu finden, früher immer sehr viel nach Indien gefahren, habe mich mit Esoterik beschäftigt, habe überall so den Sinn des Lebens gesucht, viel meditiert, Yoga gemacht, alle möglichen Übungen und Meditationscamps in Indien mit vielen Leuten waren wir immer zusammen und haben so das gesucht, was man damals so ein bisschen dem Zeitgeist entsprechend in den 70er Jahren so die Erleuchtung gesucht hat. Das war so irgendwie so spirituelle Entwicklung, nicht? Also irgendwie versuchen, so das Menschliche hinter sich zu lassen, durch viele Stunden der Meditation, so oftmals, also bis zu 72 Stunden saß man dann, versuchte an nichts zu denken. Alles sehr teuer, man musste immer sehr viel arbeiten. Während meines Studiums habe ich immer auf dem Bau gearbeitet, so 11 Stunden am Tag, 60 Stunden die Woche und nachts studiert, damit das Geld irgendwie zusammenkam für diese ganzen Exkursionen und Kurse für das Leben. Und dabei ging es mir eigentlich immer schlechter. Und ich habe das über 10 Jahre gemacht und das fing also morgens um 4 an mit Yoga und Bioenergetik. Und das hat man also, Yoga waren also bis zu 6 Stunden am Tag, jeden Tag. Und man hat also bis tief in die Nacht dann da und auch Übungen, so Aufmerksamkeitsübungen und was nicht alles. Und irgendwie dachte man, jetzt irgendwie müsste es doch immer besser werden und es wurde aber immer schlechter. Irgendwie lief alles nicht so richtig, weder Beziehung, weder bei der Arbeit noch gesundheitlich. Das mündete dann darin, als diese Gruppe dann sich aufgelöst hatte, das war irgendwann so, ich glaube so 96 herum, dass ich später, ein paar Jahre später, sehr krank wurde. Einmal mit einer Schilddrüsenüberfunktion und dann hatte ich auch noch eine Stirnhirnentzündung beidseits, so Jahr 2001 muss das rum gewesen sein, also ist schon ein bisschen länger her. Und das war insofern für mich recht erschreckend, weil ein Kollege von mir mit 34 Jahren auch eine Stirnhirnentzündung hatte im Krankenhaus, und weil man da immer so viel arbeitet und nicht auf seine Gesundheit Rücksicht nimmt, hat er auch so auch weitergearbeitet, und dann war das in 6 Stunden auf seine Hirnhäute übergegangen, und dann hatte er eine Meningitis, eine Hirnentzündung, und starb innerhalb von ein paar Stunden. Und nun hatte ich Angst, dass mir das auch passierte. Ich hatte auch eigentlich nie, also 39,5 war das Fieber eigentlich mindestens, und das über viele Monate. Die Antibiotika halfen alle nichts. Die HNO-Ärztin sagte, das muss alles operiert werden, die Entzündung muss raus, und diese Operation hatte ich früher selber mitgemacht, und das war alles also auch nicht so, wie ich mir das so vorstellte. Und dann kam jemand und sagte, Mensch, geh doch mal in den Gottesdienst, es gibt christliche Gemeinden, da wird für Kranke gebetet, und es sind immer wieder welche, die gesund werden. Das ist eine Pfingstgemeinde in Kiel, fahr da doch mal hin, schaden wird das wohl nicht. Naja, und mit dem christlichen Glauben hatten wir es also überhaupt nicht so. Wir, also meine jetzige Frau, damalige Freundin, sie war auch mit in dieser Esoterikgruppe, so, war zwar evangelisch, landeskirchlich, so getauft, konfirmiert und Weihnachten auch in die Kirche gegangen, also in diesen vergangenen Jahren damals nicht, aber früher halt mit den Eltern, wie das so war. Und das war das, was wir so vom christlichen Glauben, obwohl man sich so also evangelisch nannte, also aber eigentlich ja keine Ahnung von dem Glauben hatte. So kamen wir also dahin, recht unbedarft, saßen da, und damals war Heilungsevangelist Billy Smith, der auch im Moment gerade in Fallingbostel ist und also durch die Welt reist seit 40 Jahren und eben Heilungsgottesdienste abhält. Wir sind recht befreundet inzwischen. Der war also dort in Kiel eine Woche, und was ich erst später erfuhr, war, dass er sich jeden Abend das Thema zeigen lässt im Gebet, was Thema des Abends, also schwerpunktmäßig für das Gebet, welche Krankheiten, welche oder welche Organe Forderung, welche Organe Gott heilen möchte. Und so war das für mich irgendwie nur so ein Zusammentreffen, dass das Thema des Abends Atemwegserkrankungen waren. Und wir sollten, also alle, die es betraf, sollten sich so in die Stuhl reinsetzen zwischen die Menschen, die dort also in der Gemeinde waren. Und dann sollte der Nachbar die Hand auf die Schulter legen, und er hat gebetet, und ich erinnere die Predigt überhaupt nicht, auch sonst nichts gemerkt, recht unspektakulär, nach Hause gefahren, am nächsten Tag kein Fieber, alles frei, wunderbar, komplett geheilt. Ich sag zu, wie gesagt, damaligen Freundin, jetzt sie, was soll ich, du sag mal, das ist ja sagenhaft, guck dir das mal an, ich kann frei durchatmen, ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr, ich habe kein Fieber mehr, es ist alles weg. Das ist doch ein Ding. Sie war natürlich auch sehr verblüfft. Und wie das dann so ist, man hat so ja meistens eine ganze Liste von Sachen, die man so gerne gebessert haben möchte. So ich damals, dachte ich, Mensch, da fahren wir gleich wieder hin, ich habe ja noch eine Neurodermitis, die ist auch sehr lästig, schon seit vielen Jahren muss ich mich immer eincremen, und dann mal schauen. Also das jedenfalls war ja schon mal erstmal recht schön und erfreulich. Sind wir also hin, das Thema des Abends, was wir nicht wussten. Da waren also 200 Leute bestimmt, die waren so alle so um den Eingang verteilt. Man sah ihn eigentlich gar nicht vorne. Von der Predigt wieder nichts mitgekriegt. Irgendwo stand ich da, und ich habe dann nur irgendwann, sollten alle aufstehen, die was mit der Haut haben. Wie gesagt, so um die 200 bestimmt. Und er hat tatsächlich nur eine Armbewegung behielt. So weit vorne irgendwo. War nach Hause gefahren und gesund gewesen am nächsten Tag. Nichts mehr da. Dachte ich, meine Güte. Also irgendwas haben wir verpasst so als Ärzte. Meine Frau ist auch Ärztin, die ist so mehr in der Psychiatrie. Arbeitet da in der Gedächtnissprech- und der Alzheimer-Forschung dann in der Uniklinik. Und das ist also irgendwie, wieso wissen wir das denn nicht? Weil es ist doch viel schöner, wenn man so einfach Menschen helfen kann, gesund zu werden, als wenn man so als Arzt doch so sehr oft recht hilflos ist mit Medikamenten oder was nicht immer, den Menschen irgendwas zu sagen, was sie gerne hören möchten, aber wo man weiß, dass es eigentlich, dass man eben doch recht hilflos ist, speziell wenn es natürlich um schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs oder sonst irgendwas geht, nicht? Also wie das dann so eine statistische Lebensverlängerung haben wir jetzt durch neue Medikamente beim Darmkrebs, dann sage ich zu der Kollegin, statistische Lebensverlängerung, wesentliche Verbesserung der Prognose, wie viel denn? 3 Tage, sagte sie. 3 Tage? Und sie meinte das ganz ernst. Also das sind so die Kategorien bei den Ärzten. Das wird dann als Erfolg gefeiert. Naja, das ist ein anderes Thema. Da dachte ich, ja gut, wunderbar, wenn das so ist. Meine Schilddrüsenüberfunktion, vielleicht können wir das auch ein bisschen abkürzen, diese ganzen Predigten, da wollen wir ja auch nicht stören, und das kann er ja ruhig. Er könnte dann einfach vorher beten, das geht ja offenbar sehr schnell, und ich habe auch nicht so viel Zeit, dann gehe ich ein bisschen eher hin, der begrüßt ja immer alle am Eingang, und dann gehe ich zu ihm hin, sage, ob er kurz beten könnte, und dann fahre ich wieder nach Hause und störe dann nicht weiter, und er kann dann seine Sachen machen und ich mache meine Sachen auch, und alles ist in Ordnung. Ich meine, wenn das so geht. Und dann habe ich ja so nachgeguckt, was das heißt auf Englisch und so. Also Schilddrüsenüberfunktion. Und dann bin ich da ein paar Minuten eher hin und habe gesagt, so, und wie ist das so? Und mich auch kurz für diese Schilddrüse und ja auch keine so große Sache für ihn wahrscheinlich. Hat er mich angeguckt, hat er gelacht, mich in den Arm und meinte, also so geht das nicht und so wird das überhaupt nicht. Und das Thema des Abends war auch nicht Schilddrüse. Nun waren wir schon mal da. Wie gesagt, meine Freundin war ja mit. Auch meine Eltern sind übrigens jedes Mal mitgekommen, weil sie das auch so spannend fanden und so bei Interesse halber. Ja, das Thema des Abends nicht Schilddrüse, die Predigt ja nicht, auch nicht, aber wir sind dann eben da geblieben und war auch nicht geheilt hinterher, wie ich feststellte, leider. Aber dann irgendwie doch wieder ganz gut, wenn im Nachhinein, wenn ich mir überlege, wenn ich da jetzt eine Heilung auch dort gehabt hätte, dann hätte ich das so wahrscheinlich so verbucht irgendwo, naja, wenn ich was habe, dann gehe ich da hin und dann wird das eben geheilt und fertig ist die Laube. Nun war das aber so mal ja, mal nein. Und das war eigentlich die Herausforderung für uns, uns mal mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Also was ist denn das hier eigentlich? Also der betet da und offensichtlich im christlichen Glauben und beruft sich auf Jesus Christus. Also es muss was mit der Bibel zu tun haben, soweit war uns das schon klar. Und aber mal wird man geheilt und mal nicht. Das kann doch nicht. Wo ist das Prinzip? Ne? Wo ist nach welchen Regeln funktioniert denn das hier eigentlich? Und dann haben wir das gemacht, was Billy uns damals empfohlen hatte oder überhaupt ja immer empfiehlt, seine Bücher zu lesen. Und die haben wir dann alle so, das sind so kleine Hefte, das war relativ schnell zu lesen. Also was es eigentlich mit Heilung auf sich hat und hatte so verschiedene Empfehlungen, um Erfahrungen mit Gott zu machen, wenn man Gott gar nicht kennt. Zum Beispiel eben jeden Tag in der Bibel zu lesen, jeden Tag zu beten, sich eine Gemeinde zu suchen, wo man mal so für ein paar Wochen hingeht sonntags, um mal zu schauen, ob man sich da wohlfühlt. Also so 4 Wochen, so meint er immer, und wenn sich von Gott zeigen zu lassen, welche Gemeinde so für einen so die geeignete ist, und Gott doch mal eine Chance zu geben, im Leben sich zu zeigen. Und das dachte ich, also das ist vielleicht, also vielleicht ist das gar nicht Indien oder der Buddhismus oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es ja hier, dass im christlichen Glauben, dass ich hier also irgendwie Antworten finde für die Fragen des Lebens, nicht? Warum lebe ich? Was ist eigentlich der Sinn von Sianze, nicht? Also, dass ich jetzt hier auf der Welt bin und so. Das muss ja irgendwie einen Grund haben und überhaupt. Und somit haben wir das dann auch alles gemacht, was er gesagt hat. Das muss man wörtlich nehmen. Ich habe mir überlegt, okay, Gott, ich mache das mal. Jetzt 3 Monate nehme ich mir mal diese Zeit. Und das bedeutet schon viel, weil ich dachte, wir fangen mal an, so mit 3-mal täglich beten. Natürlich jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, suchen uns eine Gemeinde, war dann damals die Elim in Hamburg, eine Pfingstgemeinde, haben also auch alles gelesen, was uns in die Finger kam von christlicher Heilkunde an Sekundärliteratur, und das, der Billy Smith hat auch eine CD, Gesundheit, ein Geschenk Gottes heißt die, da sind nur Bibelstellen aneinandergereiht, die sich mit Heilung beschäftigen, und er meinte, das sollte man am besten Tag und Nacht laufen lassen, davon wären auch schon einige geheilt worden. Und also schaden wird das wohl nicht, beziehungsweise eben gesundheitsfördernd. Die läuft heute noch, seit 7, 8 Jahren. Bei uns im Schlafzimmer, 24 Stunden nach Möglichkeit, wenn die Kleinen da nicht die Stecker rausziehen und mit der Anlage spielen. Inzwischen haben wir 3 Kinder, 1,5, 4 und 7 Jahre alt. Das habe ich sehr schnell bemerkt, dass das sehr schwierig war, sonntags in Gottesdienst zu gehen, weil ich immer arbeiten musste. Also als Assistenzarzt damals war das noch so 80 bis 100 Stunden die Woche, das war Satz, also mit diesen 30-Stunden-Diensten und so. Und da ich so 4, 5 Wochenenden hintereinander immer gearbeitet habe, Freitag bis Samstag, Sonntag bis Montag, und dann geht die Woche eben, fängt die dann an. Und also war eben gar kein freies Wochenende dran zu denken, dass ich eben sonntags in Gottesdienst ging. Also habe ich mir überlegt, entweder akzeptiere ich das, aber dann muss ich damit rechnen, dass wenn das irgendwie nicht klappt mit Gott, dass ich mir hinterher sagen muss, ich habe ja auch nicht alles probiert. Und ein Teil dessen, was ich mir so überlegt hatte, war sonntags in Gottesdienst zu gehen. Also habe ich mir überlegt, muss ich mir einen neuen Job suchen. Ich hatte immerhin eine ungekündigte Stellung und es wäre jetzt so Richtung Oberarzt und Chefarzt weitergegangen. Also war alles so ganz renommiert und ganz ordentlich. Man ist dann ja irgendwann noch sehr routiniert und versteht dann ja so sein Handwerk. Und ich fand die niedergelassenen Ärzte immer ganz schrecklich, weil ich immer die Einweisungsdiagnosen auf den Krankenhauseinweisungen gelesen habe. Und das stimmt also höchstens 1/3. Also wenn da stand, hat eine Blasenentzündung, hat eine Lungenentzündung oder umgekehrt, das, ich dachte, was machen die da eigentlich? Die gucken sich ihre Leute da gar nicht an, die wissen gar nicht, was sie tun. Also so einer möchte ich nie werden. Die haben so ein Wissensdefizit, da bleibe ich lieber in der Klinik. Auch wenn ich so viel arbeiten muss. Was dann ja natürlich, irgendwann lebt man da. Also ist das ja nicht mehr so als Arbeit, so wird das nicht so empfunden. dachte ich, ja, aber jetzt hilft es ja nun nichts. Also immerhin haben die sonntags frei und ich nie. Und ich will jetzt wissen, ob mit Gott irgendwas anzufangen ist, was mich auch im Leben weiterbringt. Also werde ich jetzt diese Stellung hier verlassen und werde mir eine Praxis suchen und mich niederlassen. Und das ist so, man könnte sagen, ein bisschen salopp gesagt, also eine Praxis suchen. Also viele würden gerne ihre Praxis abgeben und die wollen in der Regel Geld dafür haben. Und das war also auch etwas, da muss man Schulden machen. Das hatte ich immer möglichst vermieden, also Schulden, das war immer ganz schrecklich. Da habe ich mich lieber krumm gemacht und sonst wie gearbeitet. Aber so da plötzlich 100.000 so Darlehen aufzunehmen. Ich hatte dann eine Praxis gefunden, wo ich dachte, naja, gut, die macht irgendwie so einen Eindruck, recht unspektakulär auch, also so ein bisschen schrabbelig sogar, also nicht keine dramatisch tolle Praxis, Renovierstau von mindestens 20 Jahren, aber irgendwie dachte ich, also hatte ich so ein ganz gutes Gefühl und habe mich dann da niedergelassen. Der Banker und mein Kollege haben sich über das Golfspielen unterhalten und ich soll mal unterschreiben und das macht nichts und mir lief der Angstschweiß, ne? Also wir zitterten die Knie und ich dachte, was mache ich bloß, also bin ich denn, also dass ich jetzt das alles hier, nur deswegen, weil ich sonntags in den Gottesdienst gehen will. Naja, aber so habe ich das dann halt versucht oder sagen wir mal für mich übersetzt, angewandt, dieses Gott suchen. Und dann passierten mehrere Dinge. Und zwar, also haben wir, wie gesagt, dann angefangen in der Bibel zu lesen, für uns ein völlig neues Buch, und haben da so ganz merkwürdige Dinge gefunden. Also das dachte ich, weiß gar nicht, ob das stimmt, das Wort Gottes. Alle sagen, dass das stimmt, aber hier steht zum Beispiel, betet alle Zeit. Keiner betet alle Zeit. Sagt Dank in allem für alles. Auch nicht. Freut euch alle Zeit. Macht auch keiner. Alle, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere als ich. Macht auch keiner. Alle nennen sich aber gläubig. Und dann steht da sowas wie, wenn ihr mich an die erste Stelle stellt, sagt der Herr, dann will ich euch alles andere hinzutun. Da dachte ich, meine Güte, na, das ist also, ich liebe solche pragmatischen Rezepte. Das ist doch ganz einfach. Ich stelle einfach den Herrn an die erste Stelle und dann brauche ich mir überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Ne? Weder Gesundheit, Beziehung, Arbeit, Finanzen, ist alles die Fülle, ein überfließendes, gedrücktes, gerütteltes Maß. Das ist mir überhaupt kein Ende. Von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sollen wir gehen, die an mich glauben. Jeder Umstand muss uns zum Besten gereichen. Aus jeder vermeintlichen Niederlage mache ich einen noch viel größeren Sieg und ihr lebt in meinem Sieg. Das sage mal, wie kann das sein, wenn es denn so ist, wie es um uns herum ist? Das ist hier also eindeutig entweder so, dass Gottes Wort definitiv nicht stimmt, oder dass alle, die sagen, dass sie gläubig sind, in Wirklichkeit gar nicht gläubig sind. Und vielleicht denken oder sich wünschen, sie wären gläubig. Aber offenkundig sind sie es ja nicht, weil sie machen ja nicht das, was Gott sagt. Oder Gottes Wort stimmt nicht. Wenn aber Gottes Wort stimmt, dann stimmt es nicht, wenn die Leute sagen, sie sind gläubig. Ich meine, einer kann nur Recht haben. Wo ist nicht der Hase im Pfeffer bei dieser Geschichte? Das hat mir den Schlaf geraubt. Und ich dachte, vielleicht liegt das ja daran, dass keiner das macht, was Gott sagt. Nämlich alle Zeit beten. Und Dank sagen in allem für alles, egal wie es mir geht. Und sich alle Zeit freuen. Macht keiner. Vielleicht liegt das daran. Dann dachte ich, dann fange ich mal damit an. Nur mal so probehalber. Und dann hatte ich mein Leben Jesus übergeben und dann dachte ich, ja, da hatte ich auch einen Gedanken. Ne? Vielleicht habe ich jetzt so einen Schalter in meinem Hirn und das funktioniert, dass ich jetzt die ganze Zeit bete. Anbete, lobe den Herrn und preise. Stimmt überhaupt nicht, gab gar nicht. Also immer, wenn ich mich jetzt so sagte, jetzt kann ich ja mal den Herrn loben und preisen, dann kam irgendwas dazwischen. Es war eigentlich so, je mehr ich mich nun bemühte, so kam es mir vor, als würde da also so regelrecht immer eine Störung reinkommen. Schade, dachte ich, das wäre so schön gewesen. Da muss ich wohl ein bisschen nachhelfen, weil die 3 Monate gingen weiter und ich war noch nicht beim Allezeitbeten. Und dann habe ich gesagt zum Herrn, Allezeit, also mindestens im Schlaf kann ich jetzt im Moment nicht sehen, wie ich das machen soll. Das wäre ja auch eine Zeit. Also die Zeit müssen wir schon mal rausnehmen. Dann sind wir also vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Da ich das nicht von selbst tue, automatisch, werde ich mir eine Uhr in die Tasche tun, die alle 10 Minuten bimmelt. Und dann werde ich alle 10 Minuten den Herrn loben und preisen, sagen wir für 2-3 Minuten, und dann habe ich 6-7 Minuten Päuschen. Bis zum Einschlafen. das habe ich so circa zu 50-70% durchgehalten. Und das war so dramatisch, was dann innerhalb der ersten Woche schon passierte, dass ich dachte, das gibt's ja wohl gar nicht, dass er Sagen hat. Ich glaube, ich bin hier auf einen Goldschatz getroffen. Schuss. Nicht? Also das erste war, da waren wir auf dem Glaubenstag in Stade. Da ging es, damals war so eine, die BFP-Konferenz in Berlin 2003. Und ich dachte, ich höre nicht richtig, ich sitze da im Gottesdienst, gerade glaube ich die Predigt oder ich weiß gar nicht was für ein Teil, und ich höre eine Stimme, die sagt, spende 2000 Euro für die Pfingst-Europa-Konferenz, für die PEC in Berlin. Ich dachte, so steht einer, stand aber keiner. Oder habe ich jedenfalls keinen gesehen. Und es war aber Befehlston, nicht? Also spende 2000 Euro für die PEC. Ja, ich bin ja nun hier im Gottesdienst, also nehmen wir mal an, dass es Gott war, der das spricht. Aber warum denn so, hätte er auch mal ein bisschen nett, also ich denke, Gott ist lieber, hätte mal ein bisschen freundlich, also ich meine, ich bin gar nicht so, ich hätte es vielleicht auch so, also warum muss denn dieser Kommando tun? Also es gab keine Widerrede. Und wer Gott kennt, der weiß, der sagt ja eher, wie die Sachen sind, als dass er einen bittet, irgendwie was mal zu machen. Also habe ich am nächsten Tag meinen Monatsgehalt überwiesen. Einen Tag später kriegte ich einen Anruf von meinem Krankenhaus von früher, also von vor ein paar Wochen. Ja, Herr Elsen, Sie haben ja immer Nachtdienste gemacht, so Bereitschaftsdienste, habe ich natürlich immer gemacht. Also vor 2 Jahren, da haben Sie 1,5 Jahre nicht bezahlt gekriegt. Das kann nicht sein. So 2.000-3.000 Euro, die würden wir Ihnen gerne überweisen. Sagen Sie mal, welche Kontoverbindung. Und dann habe ich überlegt, weil ich habe natürlich immer monatlich sofort meine Abrechnung, ob das auch alles richtig ist, also dass mir das durch die Lappen gegangen ist, also und das über 1,5 Jahre, knapp 2 Jahre, das konnte ich mir beim besten Willen nicht eigentlich vorstellen, aber so genau habe ich dann, also ich wollte da nicht diskutieren, sagt mir, mach mal. Und dann haben die dann das überwiesen. Am nächsten Tag rief die Kassenärztliche Vereinigung an und sagte, ja, Herr Elsen, Sie sind ja jetzt niedergelassen, Sie haben ja praktisch noch keine Patienten und Sie haben ja diese Diabetes-Schulung da. Die können Sie noch nicht abrechnen, weil dafür muss man 600-700 Patienten erstmal haben und dagegen hatten Sie ja protestiert und hatten gesagt, Sie brauchen das Geld ja für die Betriebskosten und wir haben uns das jetzt hin und her überlegt, wir haben einfach gedacht, wir überweisen Ihnen das Geld jetzt, wir reden von 25.000 Euro. Wenn Sie einverstanden sind, erledigen wir die Sache einfach so und reden nicht mehr drüber. Ich sagte, ja, gute Idee. Hab dann also auch da meine Kontoverbindung genannt. Noch einen Tag später kam ein Pharmavertreter in die Praxis und fragte, ob wir Phase 2 und 3 Pharmastudien machen wollten, also Vergleiche von zulassenen Medikamenten mit anderen hinsichtlich von Verträglichkeit oder Wirkstärke. Ich sagte, das kann ich nicht machen, aber meine Frau, die ist gerade im Mutterschutz, da hatten wir schon geheiratet in der Zwischenzeit, die hat jetzt ein bisschen frei und dann kann die das ja machen. Und dann 10 Stunden, 20 Stunden maximal in der Woche, es gibt 400 Studienzentren in Deutschland, das nennt man dann Studienzentrum, wenn man das in einer Praxis oder in der Klinik Studienpatienten betreut oder Probanden. Und also pro Studienzentrum sind das in der Regel so 5 Personen. Man kriegt so 1.500 Euro für jeden Einzelnen auf Sicht von 1,5 bis 2 Jahren. Und man, das ist ganz leicht, also hat das dann meiner Frau erklärt und die hat das dann so, naja gut, okay, können wir machen. Innerhalb von 2-3 Wochen hatten wir nicht 5, sondern 90 Patienten oder Probanden und waren damit Deutschland führendes Studienzentrum. Das war für internationale Pharmastudien. Das so schnell konnten wir gar nicht gucken. Das schlackerte uns die Ohren nicht. Also das war eben dieses, ich sagte, meine Güte, also wenn du mal wieder was brauchst, also sag, herzlich gerne. Ne? Also mit dem Zehnten und dem Spenden hatten wir danach überhaupt kein Problem mehr. Weil also das Gesetz von Saat und Ernte leuchtete mir sofort ein und fand ich total toll. Deswegen, also damit war diese Frage mit Finanzen und wie viel soll ich geben und ist das vielleicht ein bisschen viel, was ich hier rein tue, war das komplett erledigt. Das war in den ersten 1-2 Wochen, dann dachte ich, mal schauen, was noch alles passiert. Ich werde auch, das war so ein fließender Übergang, diese 3 Monate Probezeit verlängern, nochmal 3 Monate. Weil da muss ich mal ein bisschen genauer nachforschen, was noch alles geht mit Gott, mit Jesus Christus. Vielleicht ist es ja so, sogar so, dass es nicht nur für Älteste und Diakone gilt, dass man Kranken die Hände auflegen soll und für sie beten, wenn wir krank sind, sondern wir zu den Ältesten gehen und für uns beten lassen. Und dann werden wir gesund werden, steht in der Bibel. Vielleicht gilt das ja auch für Ärzte. Und dann habe ich angefangen, mal so probehalber zu beten. Und damit das nicht so schräg wirkt, die ganze Geschichte, und die mich vielleicht für verrückt erklären, habe ich gesagt, also, ja, da weiß ich auch nichts so, wenn irgendjemand kam. Aber ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch. Und Sie wissen vielleicht, also gläubige Christen, die beten ständig oder viel und oft und so. Und wenn Sie nicht weiter wissen oder überhaupt, also Sie beten jedenfalls. Und ich kann natürlich, könnte ich Ihnen, also insofern würde ich jetzt hier anbieten, also ich kann nur, wenn Sie möchten, vielleicht für Sie beten. Also wenn Sie nichts dagegen haben. Und dann, ja, können Sie machen. So machen Sie halt. Und dann habe ich gebetet. Herr, lass ihn doch abnehmen. Zum Beispiel. Und, oder irgendwas, was eben das Anliegen war. Und nach kürzester Zeit kam Rückmeldung. Ach, was ich noch sagen wollte, also übrigens vielen Dank, Sie haben doch letztens nochmal für mich gebetet. Ganz toll. Ich kam nach Hause, also es war sofort Kopfschmerz weg oder was auch immer es war. Es war sofort besser oder eben in Ordnung. Ach man, ist ja toll. War das einer, waren das zwei, waren das drei? Es wurden immer mehr und das hat mich natürlich ermutigt, mehr, also häufiger und für Menschen zu beten, Gebet anzubieten. Also wenn ich irgendwie nicht so richtig weiter wusste, habe ich gar nicht mehr lange geredet und gesagt, komm, lass, wir beten. Meine Empfehlung, wir beten. Was halten Sie davon? Am Anfang, also bei den Diabetikern ist es so, die meisten, das sind sogenannte Typ-2-Diabetiker, die sind in der Regel übergewichtig. Und wenn die abnehmen, dann werden sie ihren Diabetes los. Also abnehmen heißt 20 bis 60 Kilo. Und das haben die dann auch abgenommen. Und zwar habe ich mal so durchgezählt, so circa 1,5 Tonnen pro Jahr. Das war also Standard, ist es bis zum gewissen Grad heute noch. Also inzwischen ist es allerdings so, wenn man da eigentlich reinkommt, wenn man bis auf mich selbst, also ich habe leider da so ein bisschen nicht so, ich hatte fast 20 Kilo weniger, als ich mich niedergelassen habe. Ich sage immer, sitze und arbeite oder so, ich weiß auch nicht, mich jedenfalls nicht viel bewege, aber mittelfristig wird sich das ändern. Und dann ist es so gewesen, dass die eben so viel abgenommen haben. Und zwar bis zu 60 Kilo in 6 Monaten. Und dann natürlich sehr viel weniger Insulin brauchten oder Tabletten. Der Blutdruck sich normalisierte, die Blutfette besser wurden, die Gelenkschmerzen. Alles wurde irgendwie besser. Und also circa vielleicht 200 Personen pro Jahr, die ihren Diabetes los wurden. Ach, dachte ich, das ist ja ganz schön. Wunderbar. Nicht? Also so wächst der Glaube dann mit. Dann sind wir... Da habe ich immer gedacht, also für die Typ-1-Diabetiker, die seit Kindheit oder Jugend eben ihren Diabetes haben, weil die Bauchspeicheldrüse kein Insulin produziert, dann plötzlich brauchten die kein Insulin mehr. Oh, dachte ich, das ist ja also jetzt jedenfalls menschlich nicht mehr nachvollziehbar. Haben die Bauchspeicheldrüsen wieder angefangen, Insulin zu produzieren. Obwohl sie 10 Jahre lang Insulin gespritzt haben, haben sie plötzlich kein Insulin mehr gebraucht. Dann kam eine Patientin, ähnlich noch wie heute, die hatte gar keine Bauchspeicheldrüse mehr, weil die rausoperiert worden war. Den OP-Bericht hatte ich und die braucht auch kein Insulin mehr. Aber nun ist die Bauchspeicheldrüse das einzige Organ im Menschen, was Insulin produziert. Fantastisch. Das wird ja immer besser. In der Zwischenzeit hatten wir dann Kinder gekriegt, die Familie wurde größer und wir selbst veränderten uns auch erheblich, sodass eben Freunde und Bekannte, die uns von früher erkannt haben, ihr seid ja so anders geworden. Ihr seid so lieb, so friedlich, so irgendwie, also komplett verändert. Vorher waren wir immer auf Achse, waren da, so nachts auch immer unterwegs, weil wir tagsüber ja immer gearbeitet haben und so. Es war ein komplett neues Leben eigentlich, was wir in jeder Hinsicht feststellten. In der Zwischenzeit war dann auch meine Schilddrüsenüberfunktion, ein sogenannter Morbus Basedow, komplett normal geworden. Also keine Antikörper mehr, die Schilddrüsenfunktion normal, keine Tabletten mehr. Gesundheitlich ging es mir auch immer besser. Und natürlich sprach sich das rum. Das heißt, also als Diabetes-Schwerpunktpraxis mache ich auch viel Fortbildung für die Hausärzte. Ich habe so circa 90 Hausarztpraxen, die kommen alle 2 Monate zu mir in die Ärztekammer und die bilde ich fort, so ein sogenannter Qualitätszirkel. Und dann fragten mich natürlich, das sind so die überweisenden Ärzte eben auch, dann fragte mich eine Kollegin, sag mal, was machen Sie eigentlich mit unseren Patienten, die kommen alle so schlank wieder? Haben Sie da eine Methode? Sag, ich weiß auch nicht, eigentlich mache ich gar nichts Besonderes. Die Schulungsprogramme sind auch bundesweit einheitlich. Das Einzige vielleicht, also was bei mir anders ist als bei anderen Ärzten, ich bete für die Patienten. Und dann sagte sie, na dann ist ja alles klar. Und das erstaunte mich auch wieder. Weil offenkundig war natürlich gar nichts klar. Aber damit sie offenkundig, also so habe ich das interpretiert, jetzt nicht in Konflikt kam. Also ich meine, das sprengt einem ja den Kopf. Hat sie das einfach? Meinte sie, ja, das ist ja in Ordnung. Damit hatte ich aber immerhin, und da ich eben fachlich so gut war, sagen wir mal so, dass ich eben auch Prüfarzt war, also ich habe die Prüfung dann von meinen Kollegen gemacht, ich habe eine Weiterbildungsermächtigung für ein paar Jahre, Weiterbildungszentrum, Das ist also relativ renommiert, die ganze Geschichte. Also, dass ich auch bei den Kollegen also einen Stand habe, hatte und habe, Gott sei Dank, wo die mich nicht in irgendeine Ecke gestellt haben. Hätte ja sein können. Es ist ja heute viel normaler, dass man irgendwelche esoterischen Sachen oder sonst was oder Akupunktur, Homöopathie, Reiki oder sonst irgendwas, kann man alles Mögliche machen. Nur das christliche Gebet ist eigentlich nicht so verbreitet in der Arztpraxis. Dann kamen irgendwann die Gideons zu mir und sagten, Mensch Anne, wie ist denn das? Das trifft sich doch gut, du hast doch hier so eine christliche Praxis, da kannst du doch auch mal ein paar Bibeln verteilen. Wir legen die mal ins Wartezimmer. Was hältst du davon? Da habe ich gesagt, warum nicht? Probeweise, lass mal einen Karton da, 40 Stück. Die waren aber am nächsten Tag alle weg. Und dann dachte ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit dem Karton, könntest du noch mal einen? Ne? Und dann waren das 3 Kartons in einer Woche, die waren nicht mehr da. Da dachte ich, entweder klaut die einer oder die sind einfach, ich meine die ganzen Patienten, dass sie die alle so mitnehmen. Und ich sagte, ja, ich brauche noch mehr. Ich sagte, mehr gibt's nicht. Da musste Mitglied werden und die musste auch kaufen. Da dachte ich, ach ja, na gut, also aber die kriegst du auch nur, wenn du Mitglied wirst. Und ich sagte, okay, dann werde ich halt Mitglied. Also ein Treffen kann ich nicht kommen, das schaffe ich zeitlich gar nicht, aber eben für die Bibeln mache ich das, weil das ist mir der Spaß wert, so könnte man sagen, ne? Und dann habe ich halt 200 erst so also kleinere Mengen Bibeln gekauft und habe die ins Wartezimmer gelegt. Und dann habe ich mal geguckt und gefragt die Patienten, sagen Sie, haben Sie eine von den Bibeln mitgenommen? Einfach mal so, steht wo man habt. Und dann, ach ja, das wollte ich noch sagen, ja, also ich wusste gar nicht, kann man die mitnehmen? Ich habe hier so ein, zwei Mal mitgenommen. Aha, dachte ich, da sind sie also. Das ist selbstverständlich, die sind zu mitnehmen. Auf diese Weise so circa 150 Bibeln pro Woche wurden da verteilt. Dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das noch anders, wenn die Begeisterung so groß ist, dann geht hier keiner mehr aus der Sprechstunde, der nicht eine Bibel in die Hand kriegt. Und dann habe ich gesagt, so, und dann habe ich ihnen eigentlich schon mein Lieblingsbuch gegeben, geschenkt. Lieblingsbuch? Nee, wieso? Was ist denn das? Ja, man nicht. Also, wenn ich da nicht jeden Tag drin lesen würde, dann würde ich ja überhaupt nicht schaffen. Also, ich schenke ihnen mal eins, das gehört auf jeden Nachttisch, ich empfehle immer 2 Seiten pro Tag, gut für die Gesundheit, das Beste für die Gesundheit. Ach, Sie meinen die Bibel? Naja, gut, oh ja, okay. Also, so. Und dann haben sie die Bibel mitgenommen. Dann dachte ich, naja, das macht bestimmt keiner. Und man sieht sich dann ja wieder, so nach ein paar Wochen, dachte ich, fragst mal. Ja, haben Sie mal reingeschaut? Sie wissen doch, ich habe doch gesagt, so mit 2 Seiten. Und dann kamen reihenweise Antworten. Ja, Herr Elsen, das mit den 2 Seiten, das kann ja nicht, das funktioniert ja nicht. Wenn man da einmal anfängt, man hört ja gar nicht wieder auf. Oder der Nächste sagte, ein Freund von mir, der guckt sich diese Bibel an, der liest sie, also das ist das Neue Testament mit dem Psalm, der liest sie jede Woche einmal durch. Und seitdem der das macht, geht es ihm ständig besser. Meinen Sie, das würde bei mir auch funktionieren? Sagt, ja, probieren Sie doch mal. Ja, dann geben Sie mir mal 1, 2 mit. 2.500 Bibeln habe ich jetzt verteilt. Eigentlich alle persönlich. Dann kam plötzlich, klopfte es an der Tür mitten in der Sprechstunde. Also man muss sich vorstellen, die Praxis wurde immer größer. Die platzte aus allen Nähten. Das hatte Gott mir mal in einem Gebet, in einem Bild gezeigt, dass die Leute hunderte von Metern da stehen würden und alle kommen, um gesund zu werden und ihr Lieben Jesus zu übergeben. Und ich dachte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, und ein Arzt. Also, ich kann ja nicht mehr als 24 Stunden da sitzen. Genauso war das aber. Das war so, angefangen so mit 4 Mitarbeiterinnen, also medizinischen Fachangestellten, wie das so heißt, also früher sagt man Arzthelferin. Heute sind das fast 20 und das sind eben so, von so 100 Quadratmeter, 140 Quadratmeter, jetzt sind das also fast 1000, wir bauen wieder an, weil es zu klein wird da. Und dann klopft es, wie gesagt, an der Tür und am Sprechzimmer und guckt eine so Mitte 70-jährige Frau rein und sagte, sagen Sie, entschuldigen Sie, dass ich störe, kann ich hier auch mein Leben Jesus übergeben? Und ich sagte, was? Ja, natürlich, klar, machen wir auch. Ja? Also okay, ja, ich suche auch keine Gemeinde, ich bin hier in der Landeskirche, aber ich hatte in der letzten Zeit so eine Unruhe und wusste nicht, man weiß ja auch nicht, wie lange man lebt und so. Und ich wollte es noch einmal so richtig festmachen und ob Sie noch mal für mich beten können, ein Übergabegebet sprechen, fühle ich mich mit Sicherheit besser. Habe ich für Sie gemacht. Sagte sie, ja, wunderbar, herzlichen Dank. Na, und dann war sie wieder gegangen. Dachte ich, na, ist ja kurios. Seitdem bis zu 5 Menschen pro Tag, die in die Praxis kommen, um ihr Leben Jesus zu übergeben. Viele werden dann auch geheilt in dieser Lebensübergabe. Oder wenn sie eben ihr Leben auf Gott beziehen, verändert sich ihr Leben und sie empfangen Heilung. Das sprach sich immer weiter rum. Ich durfte dann häufiger Vorträge halten oder predigen. Also zum Beispiel gibt es diese Christen im Beruf, da in den Chaptern, da war ich dann, also bin ich also viel unterwegs, war und bin ich, und dann kamen also die ersten Patienten von woanders her, ne? Also zum Beispiel aus Paderborn oder so, ne? Oder aus Frankfurt. Da war ein Mann, erinnere ich noch, der sagte, Mensch, ich hatte ich mal auf dem Kongress, Gesundheitskongress für christliche Führungskräfte, war das in Leipzig, vor 2-3 Jahren, 2007 glaube ich, hatte ich einen Vortrag gehalten und da hat er das gehört und dann sagte, Mensch, kann ich mal kommen, Frankfurt Main, fürs Gebet, weil ich habe Diabetes. Und dann war das so, sein Zucker 400, 150 Einheiten oder so am Tag, kam er hin, 10 Minuten gebetet und ist wieder nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag hat er die Hälfte vom Insulin gebraucht, sein Zucker war normal. Ich habe das dann so ein bisschen begleitet. Innerhalb kürzester Zeit nahm er dann ab und es wurde wirklich also fantastisch, wie Gott da eingegriffen hat und diesen Glauben, man könnte sagen, belohnt hat, oder? Auch, das kann man so formulieren, sein Wort mit Wundern und Zeichen begleitet. Bestätigt, könnte man sagen. Je mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftigt habe, umso mehr stelle ich fest, es ist hundertprozentig wahr. Da gibt es viele Beispiele. Der Grad der Heilung oder die Heilungen, die wurden auch immer spektakulärer in der Praxis. Das war dann zum Beispiel so, dass ein 80-jähriger Mann kam, der hatte ich Darmkrebs festgestellt. Er hatte innerhalb von ein paar Wochen fast 20 Kilo abgenommen. Haut und Knochen, konnte kaum noch laufen. Habe ich ihn ins Krankenhaus geschickt. Die haben den Bauch aufgemacht, den Darm gesehen, aufgemacht. Haben gesagt, da geht kein Bleistift mehr durch. Noch nicht mal Chemotherapie, zum Sterben nach Hause geschickt, ein paar Stunden, weil wenn der Darm nicht weiter transportiert, alles voller Tumor, der ganze Bauch eine reine Tumormasse, dann platzt der und der Mensch stirbt. Das ist das Normale, wie es normalerweise ist. Und dann kam er in die Praxis, direkt aus dem Krankenhaus, also so halb geschleppt, und fragte, ob ich noch irgendwie Misteltherapie oder so anbieten könnte, weil es stand ihm da ja nun was bevor, so quasi das Ableben, wenn nicht ein Wunder geschehen würde. Dann habe ich gesagt, Misteltherapie, was wollen Sie denn mit Misteltherapie? Sie werden jetzt sterben. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie Ihr Leben Jesus Christus übergeben, so als gläubiger Christ, weil den werden Sie jetzt in ein paar Stunden treffen und dann ist es besser, wenn Sie vorher bei ihm gut angekommen sind. Also so würde ich das mal sehen. Oh mein Gott, ja, das haben Sie recht wahrscheinlich. Also ja, gut, wenn Sie meinen, dann beten Sie doch für mich. Und dann habe ich für ihn gebetet, habe ich eine Lebensübergabe mit ihm gemacht und gesagt, und wenn der Herr will, dass sie gesund werden, das ist für ihn kein Ding der Unmöglichkeit, dann ist das halt so. Aber ich weiß es nicht. Des Herrn Wille geschehe. Nach 3 Wochen kam er wieder, hatte 15 Kilo mehr auf den Rippen, strahlte über das ganze Gesicht und sagte, übrigens vielen Dank für das Gebet, hat geholfen, hat gewirkt, ich bin wieder völlig gesund, meine Verdauung ist komplett normal, ich gehe wieder in meine Obstbäume, 1000 Quadratmeter Garten, die Hecke schneiden, das mache ich ja alles alleine, ist überhaupt keine Sache, ich bin komplett wieder hergestellt, vielen Dank. Kann nicht sein. Und er, doch, Sie haben doch gebetet. Ja, meine ich schon. Klar, natürlich habe ich gebetet. Aber ich meine, habe ich ihn erstmal zum Ultraschall genommen und die Leberwerte, alles hoch. Ne? Also die ganze Leber voller Herde, es war ganz schrecklich. Kein Stück anders. Leberwerte hoch, Tumormarker hoch, astronomisch. Ne? Also Leberwerte um die 1000 oder ein paar tausend. Also es war also irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar. Das verstehe ich. Also ich sage dir aber, gratuliere. Ne? Und habe dann so ihn alle 3 Wochen getroffen und für ihn gebetet. Und dann hat er so das gemacht, also war ihm da so ein bisschen suspekt, die ganze Geschichte, also was man noch macht, wenn man noch 3 Monate zu leben hat, dann war er nach 3 Monaten aber durch, sagte, was soll ich denn jetzt machen? Und so, ne? Und manchmal vielleicht mal in die Kirche gehen, Danke sagen oder so, einen Gottesdienst besuchen. Ist ja offenkundig ein Wunder passiert, hat er dann gemacht mit seiner Familie, fand ich ganz toll. Eine andere Frau sagte, Herr Elsen, ich habe Ihnen mal meine ganzen Befunde mitgebracht, meine ganzen Krankenhausbefunde. Sie wissen ja, Sie haben für mich gebetet. Ich sagte, ich kenne Sie gar nicht. Doch, meine Sie, vor ein paar Wochen, so circa 6 Wochen, da hatte ich doch auch schon mal mich hier vorgestellt oder beziehungsweise die Unterlagen gebracht, der Darmkrebs im Endstadium, auch also es war nichts mehr möglich, der ganze Körper war voll von diesen Metastasen und so und ich sollte Bestrahlung bekommen und habe die auch bekommen, das habe ich nicht vertragen, die ganze Haut ist verbrannt, ich konnte nicht mehr liegen, also inkontinent, also es war also eine schlimme Geschichte mit ganz vielen Schmerzen, sehr qualvoll. Und dann hatte ich Ihnen das doch gegeben, oder ich weiß nicht, hatte jemand gebracht, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann haben Sie abends angerufen und haben gesagt, das ist ja schrecklich, also ob Sie nicht für mich beten können. Und ich dachte, das ist ja ganz, also so mutig bin ich eigentlich nicht, dass ich einen Menschen, den ich nicht kenne, einfach am Telefon, dass ich da Gebet anbiete. Doch, sagte sie, das haben Sie gemacht. Und ich war doch so angerührt von Ihrer Anteilnahme, dass Sie dass ich gesagt habe, ja dann, dann beten Sie halt. Und dann, dann haben sie doch gebetet und dann bin ich 2 Wochen zur Bestrahlung wieder ins UKE und dann haben die keinen Krebs mehr festgestellt. Und auch keine Verbrennung mehr. Die Haut war auch normal und man ist überhaupt gar nichts mehr. Kernspintomographie, alles. Und das habe ich Ihnen mal mitgebracht, weil ich dachte, das interessiert Sie bestimmt. Das habe ich gesagt, ja, ja, das interessiert mich in der Tat. Dann habe ich dann so mit ihr gesprochen, dann dachte ich, irgendwas fehlt. Haben Sie Ihr Leben eigentlich Jesus übergeben? Nee, das habe ich eigentlich noch nicht so. Lassen Sie uns das doch mal machen. Dann bete ich mal für Sie. Dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben und das war ein ganz großer Frieden da drin. So sind dann immer mehr Krebskranke zu mir gekommen. Wir haben auch immer mehr Heilungen gesehen. Und so immer so Szenen, also muss man sagen, also Gott hat auch so dramatisch viel Humor. Zum Beispiel eine Geschichte. Eine 60-jährige Dame aus Schwerin kam und sagte, Herr Elsen, ich wollte Sie mal kennenlernen. Ja, es ist nämlich ganz komisch. Ich bin sehr in der Esoterik-Szene drin gewesen, mindestens. Ich mache nichts ohne mein Pendel. Habe alle gerade von Reiki und was nicht alles, also von jeder okkulten oder sonstigen Praktik, habe ich alles, verschiedenste Zertifikate. Und ohne mein Pendel gehe ich gar nicht aus dem Haus. Und da war jetzt ja diese Lebensfreude, diese Esoterik-Messe in Hamburg. Und ich also wieder mit meiner Freundin und meinem Pendel also hin. Und das hat fast horizontal auf einen Stand gezeigt. Und dann sind wir dahin. Wir dachten, das irgendwie, das kann gar nicht sein. Das war eine Predigt von der Ansgar, eine freie evangelische Gemeinde in Hamburg. Und die haben halt gepredigt und die haben von ihrer CD erzählt. Also ich habe meine Ansgar gepredigt. Diese Predigt ist sehr weit verbreitet, also in den USA und in Deutschland wird überall verteilt. Dann habe ich diese CD mir gekauft und die habe ich abends gehört. Und als ich die gehört habe, so eine halbe Stunde war das, da liefen mir die Tränen. Ich hatte das Gefühl, das löst sich so viel. Das war so eine richtige Befreiung. Ich habe sie gleich nochmal gehört und dachte mir, den Mann muss man kennenlernen. Jetzt bin ich also hier in der Praxis bei Ihnen. Da sag ich, ja, was kann ich jetzt für Sie tun? Wollen Sie Ihr Leben Jesus übergeben? Niemals, auf keinen Fall. Ja, was soll ich für Sie beten? Ja, das wäre schon ganz schön. Na, dann habe ich für Sie gebetet und sie saß wieder so recht versonnen da. Die Tränen liefen, in der Tat. Und sie saß da so. Und dann hörte ich auf zu beten und meinte, na, wollen Sie noch ein bisschen? Einen kleinen Nachtschlag? Und dann meinte sie, ja. Okay, dann machen wir das mit der Lebensübergabe. Und dann meinte sie, ja. Und dann hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Und seitdem sind ihre Schlafstörungen weg, ihre Depressionen sind weg. Und sie geht immer in den Gottesdienst am Anfang wegen der schönen Klänge dort. Also die Sprache ist ja auch da ein bisschen anders. Und dann immer mehr so im Glauben gefestigt. Es ist ganz wunderbar zu sehen, was Gott tut. So könnte ich also noch vieles erzählen, weil die ganze Zeit ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich von morgens bis abends gezwungen bin zu beten. Weil die Patienten kommen ja, bitte, ich weiß ja, sie beten, ich habe eigentlich fast nur noch eine reine Gebetssprechstunde. Das geht von morgens um 9 los, meistens so bis abends um 9, dann kommen noch irgendwelche Veranstaltungen in der Regel, ich bin so um 11 zu Hause. Dann geht es mit der Buchführung weiter, das geht bis Mitternacht und dann kommt unsere Hauptgebetszeit. Die geht meistens so bis 1. Dann kommen die Kinder wieder hoch, irgendwie mal so der eine dies oder das, je nachdem, und so um 1:30, 2 geht es eigentlich in die Heia. Und dann um 7 ist halt wieder Aufstehen. Und diese Veranstaltungen sind so, dass ich dann sonntags irgendwo in der Republik predige oder einen Vortrag halte, Heilungsgottesdienst, also wo auch immer, in Trier, also zum Beispiel dann Freitag ein Chapter in Harburg, dann noch am Samstag ein anderes und dann Sonntagmorgen um 10 in Trier, abends wieder Retour. Es sind also wirklich Sachen, wo man normalerweise sagen würde, wie machst du das, wie kann denn das funktionieren? Hier ist es aber so, dass wenn ich morgens in die Praxis gehe und anfange mit dem ersten Gebet, also ich kann ja nicht sagen, nö, mache ich nicht. Also das heißt, ich bete, fange an und dann abends, man wird ja immer fitter. Also im Gebet ist es eigentlich so, dass das wird irgendwie immer entspannter. Ne? Man wird immer fröhlicher, man kommt immer besser drauf und irgendwie ist irgendwie alles so. Und der Glauben wird gestärkt, ne, und ich lasse eigentlich auch kaum jemanden raus, den ich dann auch für mich bete, das nimmt man gleich mit und so, ne, also wenn da irgendwie so Pastoren oder sonst wie, oder aber auch andere gläubige Menschen, das ist ja immer das Schönste, ist immer miteinander beten. Und wir sehen überall Wunder und Zeichen. Also bei den Menschen, die kommen, es verändert sich immer irgendetwas zur Besserung. Das heißt, in jeder Hinsicht, gesundheitlich, finanziell, in den Beziehungen werden heil. Teilweise ganze Familien bekehren sich. Jetzt ist es so, dass sie in die Praxis eigentlich so oftmals in Form von Reisegruppen kommen. Oder auch im Wohnmobil, da aus Kulmbach zum Beispiel. Dann ist die Familie unten im Wohnmobil. Patienten kommen hoch und lässt für sich beten und dann fahren sie wieder nach Hause. Ich meine, Kulmbach ist also südliches Bayern. Und dann kommen die von dort und dann kommen die anderen, also dann kommen die aus Trier, dann kommen die aus Aachen, dann kommen die aus Paderborn, aus Greifswald. Also muss man immer gucken. Und seit Januar, habe ich dann gedacht, also da ich so mit 300 Patienten am Tag, nicht alle bei mir, aber wir machen ja auch Diabetes-Schulungen, das sind ja also so circa 2000 Schulungen im Quartal, also sehr viel, ist so ein bisschen viel für einen und immer noch das andere nebenbei. Und die Familie ist auch total klasse übrigens, also ist ein Gedicht, also schon die Zweijährigen bei uns, die haben dann angefangen zu beten. Was sollen sie auch sonst machen? Sie sehen das ja immer von den Eltern. Und dann, wenn wir uns mal in der Wolle haben, dann sagen sie, Mensch, jetzt kommt mal, jetzt lass uns mal beten oder wir machen schon mal Lobpreis an für euch. Ihr wisst doch, ihr sollt, ich stelle euch mal vor, was Jesus dazu sagen würde. Ganz besonders, wenn wir morgens in den Gottesdienst gehen. Also das ist manchmal so ein bisschen stressig, weil pünktlich oder so, sowieso ein schwieriges Thema. Und dann, Papa, du weißt, warum Mama so lieb geworden ist oder umgekehrt, warum Papa so lieb ist. Ich habe nämlich schon mal für ihn gebetet. Oder eben, wenn der eine Husten hat, dann betet David jetzt, ich bete mal und dann hört er mit dem Husten auf. Also es verändert sich. Weil die Kleinen sehen das, also das ist auch eine Freundin von unserer bekannten Hausgruppe, da hatte sie Kopfschmerzen, sagt der Zweijährige oder konnte gerade eben sprechen, Mama, ich bete mal für dich, weil er kennt das dann eben aus dem Gottesdienst, sie kniet hin, er legt die Hand auf, puff, die Kopfschmerzen sind weg. Mit 2 Jahren. Das ist, weil sich das eben, Vorbilder sind Vorbilder. Ja, und Eltern sind nun mal die Vorbilder für die Kinder. Und die Kinder machen das, was sie die Eltern tun sehen. Und wenn die Eltern den ganzen Tag nichts anderes im Kopf haben, als nur zu beten und Jesus Christus mit alle Ehre zu geben, dann tun die das auch. Dann fangen die an zu beten. Da sagt der David da, als er eingeschult worden war, er ist ein bisschen früher eingeschult worden, so mit 5, vorletztes Jahr, sagt er, du weißt du was? Ich habe festgestellt, die bei mir in der, wie viele Bibeln hast du bei dir in der Praxis? Hat man ja im Moment nicht so viel, vielleicht so 320 Stück. Ich brauche 26. Ja, wofür brauchst du denn 26 Bibeln? Ja, bei mir in der Klasse, die haben alle noch gar keine Bibel. Und die brauchen die. Da sage ich, na gut, das lassen wir mit Mama, mit der Lehrerin und überhaupt. Dann ist meine Frau also zu der Lehrerin, dann sagt sie, ja, also müssen wir mit der Schulleiterin. Die Schulleiterin sagt, super Idee, lassen Sie gleich 5 hier für das Sekretariat da und dann verteilen Sie die. Haben sie alle denn die Bibeln gekriegt? Ich meinte, die ja, so, das ist sowieso sehr gut, weil auch wenn man auch gar nicht lesen kann, also eine Bibel, das ist was fürs Leben, das ist eine gute Grundlage. Wenig später fingen die an mit sogenannten Pokémon-Karten. Das sind Karten, so mit irgendwelchen Bildern drauf von Pocket Monster, ist eigentlich das ist die Abkürzung davon. Man könnte es auch wirklich so bezeichnen, weil alle Eltern unisono haben gesagt, also ich weiß nicht, was mit unseren Kindern los ist. Die sind rebellisch bis zum Abwinken. Wenn ich denen das verbiete, dass sie morgens die Dinger mit in die Schule nehmen, der kriegt einen Tobsuchtsanfall. Der macht überhaupt nichts. Und dann gehen sie während des Unterrichts in der ersten Klasse Grundschule immerhin raus, um die Dinger zu tauschen. Und wenn die Lehrerin sagt, ihr geht nicht raus, das wartet ihr, bis die Pause ist, das tun die nicht. Die gehen trotzdem. Und da gab es also Riesenstress. Bis auf einen. Da waren die anderen auch ganz mitleidig. Weil einer hatte keine. Unser David hatte keine. Wofür soll ich denn diese Karte? Ich habe doch meine Bibel. Und da ist der Einzige, bei dem das nicht so war. Was dann wiederum zur Folge hatte, dass die Lehrer sagten, also zu meiner Frau, also bei ihrem Sohn ist es offenbar nicht so. Offenbar haben sie Strategien, wie man jetzt hier diesen ganzen Auseinandergehen von Struktur und auch diese Aggressivität vermeidet oder gar nicht erst hineinbekommt. Was halten Sie davon, wenn Sie die Leiterin einer Elterninitiative werden, um eben die Kinder von diesen Karten loszukriegen? So gebraucht Gott das, kann man sagen. Dann geht es geht halt immer weiter. Wenn wir Gott an die erste Stelle, dann kam das Fernsehen, ERF, Evangeliumsrundfunk. Herr Elsen, wir haben von Ihnen gehört, Wetzlar. Wir wollten gerne mal einen Film über Sie drehen. Was halten Sie denn davon? Für solches kein Thema. Kommen Sie gerne. Da ist das Team da die ganze Zeit, den ganzen Tag in der Praxis gewesen, zu Hause gewesen. Und dann kommen Sie auch mal zu uns. Übrigens morgen Hof mit Himmel, 20 Uhr, himmlische Medizin im Evangeliumsrundfunk. Da ist gerade wieder eine Sendung. Naja, und dann bin ich dahin. Und ERF bedeutet, die kommen aus der Landeskirche, also diese Fernsehleute, und möchten gern ein bisschen charismatisch, trauen sich aber noch nicht so richtig. Und dann kamen sie also hin und dann, ich kam da an keinen Punkt, können Sie mal für mich beten? Und ich, ja klar, also natürlich, aber ich dachte, also, na, und dann musste, bis man das, hat auch so ein Stückchen, bis man da durchkam und dann wollten sie alle Gebet haben. Und haben wir da also nett zusammengesessen. Und eine Live-Talk-Show gemacht. Das heißt, ich saß dann ein Stündchen mit noch 2 anderen und für die Anrufer konnten wir beten während der Sendung. Und dann meinte sie, ja, also, aber machen sich keine Gedanken, das ist zwischen 10 und 11. Also ich war da jetzt ein paar Mal so an einem dieser Abende, und da ruft auch keiner an, vielleicht 1, 2, aber so viel. Ich sag, 1, 2? Hier werden Hunderte anrufen. Ich sag, warten Sie mal ab. Nein, doch, ich will sagen, bis 1 bis 2 Uhr sitzen wir hier.
Naja, gut, wenn Sie meinen.
Aber haben Sie geglaubt, haben Sie es nicht. Bis Viertel vor eins saßen wir da im Studio und haben die Anrufer, die Anliegen nicht beantwortet, aber dafür gebetet. Und auch wirklich wunderschöne Zeugnisse. Die anderen beiden auch, das kann man im Internet sich angucken. Ist wirklich sehr spannend, auch die anderen beiden, was die erzählt haben, was mit Gott alles so geht und was da passiert. Es ist sagenhaft, wenn man ihm denn nur lässt. Also muss man direkt erzählen, der eine da in diesem Studio, der als Gast da war, der erzählte, ein Rechtsanwalt, er war 22 Jahre alt, da hatte er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs gekriegt. Er hatte einen überfaustgroßen Tumor in der Bauchspeicheldrüse, in der Computertomographie, in der Magenspiegelung, überall alles festgestellt und jetzt haben sie noch eine Gewebsprobe entnommen, dafür war er im Krankenhaus. Und er haderte mit Gott, er war nicht gläubig und fand das alles ganz schlimm und ganz ätzend und überhaupt und wieso und so jung und da hatte alles vor sich und Familie und Beruf und was nicht eins. Und dann hat er noch in dieses Andachtsbuch immer geguckt, in dem Andachtsraum und da waren dann überall Listen, was der liebe Gott alles wieder gesund machen sollte, so von den ganzen anderen Patienten. Und dann hat er sich in sein Bett gelegt und hat sich überlegt, Mensch, du weißt doch, was ich brauche. Und du weißt auch, was ich will. Und du liebst mich. Und dann sagst du, dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Also nehme ich einfach mal an, dass es ja sein könnte, dass du mit dieser Krankheit was ganz Wunderbares für mich hast. Was ganz Wunderbares vorhast mit mir. Woher weiß ich das? Und im Grunde genommen, eigentlich genau genommen, ist es auch egal, von Seiten der Ewigkeit, ob ich mit 22 oder mit 70 sterbe. Das macht keinen so großen Unterschied. Also kann ich mich auch entspannen und sage, Herr, dein Wille geschehe. Am nächsten Morgen war der Tumor weg. War nicht mehr nachweisbar. Ist halt gesund nach Hause gegangen. Gläubig. Das ist übrigens auch so etwas. Wir wissen oft gar nicht. Also wenn ich jetzt diese drei Krankheiten, alle drei geheilt bekommen hätte, dann denke ich, wäre ich auch so irgendwie, weil jetzt weiß ich, was Sache ist. Stimmt aber nicht. Und Gott gebraucht, das ist ein schwieriges Thema und sehr leicht missverständlich, Krankheit manchmal, um uns auch Dinge klarzumachen. Ich weiß, dass diese Brücke wirklich schmal ist. Trotzdem ist es oft so, dass wir ein Symptom haben und eigentlich die Befindlichkeitsstörung oder die Krankheit auf einer anderen Ebene liegt. Zum Beispiel im geistigen oder im seelischen Bereich auch oft. Und trotzdem, also nicht, das ist, kann sich jeder sofort nachvollziehen, also ich habe Kopfschmerzen, aber das liegt daran, weil ich habe mich über meine Schwiegermutter geärgert oder sonst was. Ne? Also wie das so ist. Und dann kann ich meine Kopfschmerzen und dann ist es aber Gott, der zeigt, ich habe den Eindruck, du hast ein verletztes Herz und bete mal lieber für die Enttäuschung und die Frustration in deinem Herzen und siehe da, dann sind die Kopfschmerzen weg. So ist ja eigentlich Gebet auch sehr oft für Kranke. Dann hat Gott gesagt, ich soll mal was erweitern von meinem Gebäude, also nochmal wieder eine Praxis neu bauen. Ich sage, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Darlehen. Aber wenn du das sagst, Herr, ja, und ich schicke dir einen Kollegen, einen Arzt, nicht gläubig. Wird eine normale Hausarztpraxis. Aber wenn du das sagst, dann mache ich das natürlich. Ich mache eigentlich sowieso am liebsten nur das, was der Herr sagt. Also ich gehe ins Gebet und wenn der Herr nichts sagt, dann mache ich am liebsten gar nichts. Das ist das Beste. Nur was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und sonst tue ich nichts. Dann ist Sieg drauf. Weil dann geschieht es nicht durch unsere Kraft, sondern durch seinen Geist. Und da ist Kraft drin. Und Sieg und Segen. Und zwar nicht nur für einen selbst, sondern auch für alle Umliegenden. Ich hatte also dann angefangen mit der Baustelle, aber da habe ich Muffensausen gekriegt. Und habe angefangen, einen Kollegen zu suchen, ein halbes Jahr, bevor ich überhaupt fertig war mit der Baustelle. Und das kostet sehr viel, wenn man bundesweit annonciert, also jeden Monat, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro. Es kam nie einer. Da war ich im Herbst fertig. Zwei Wochen später kommt ein früherer Kollege von mir und sagt, Anne, sag mal, kann ich ein Praktikum bei dir machen? Ich sage, ja, aber was hättest du davon, wenn du nicht über den halben Laden übernimmst? Ja, aber das kann ich auch machen. Aber nicht so und so viel brauche ich. Ja, sagt, das ist okay. Und ich glaube, in drei Tagen müssen wir den Vertrag fertig haben, weil wir dann diese ganzen Zulassungsfristen noch vor Weihnachten auf die Reihe bekommen müssen. Und sagt, das ist klar. Wir hatten in drei Tagen den Vertrag fertig. Jetzt ist er da und findet das immer ganz toll. Das Gebet, die Atmosphäre liebt er. Es ist nicht gläubig, wie gesagt. Ist immer gerne dabei. Und dann passieren solche Dinge, dass das ganze Wartezimmer voll ist, weil im Gebetssprechstunde wollen sie alle hin. Wollen sie also, nee, also wir wollen zu Herrn Elsen. Und sagt er, wieso beten kann ich auch? Da kommt also die erste, geht dann die Patientin, 30 Jahre gläubig, aus einer charismatischen Gemeinde zu ihm, in die Sprechstunde und kommt nach drei Wochen wieder zu mir und sagt, übrigens, dein Kollege, der betet ja vollmächtig. Ich sag, wie? Ja, ich habe am nächsten Tag nur noch die Hälfte vom Insulin gebraucht. Und ich, das ist ja ein Ding.
gehe ich zu ihm und sage, wusstest du überhaupt, dass du sehr vollmächtig betest? Was, wie? Ja, du hast doch für die Folge, da geht es wesentlich besser. Gratuliere. Mach mal weiter. Naja, also da kam halt mit seinem Kopf nicht hinterher. Ne? Weil die Salbung so stark ist, manchmal ist es so, dass die Menschen durch die Tür gehen, durch die Sprechzimmer und dann laufen die Tränen, die brechen zusammen, sie sind eben überführt, könnte man wirklich sagen, vom Heiligen Geist, es genau so ist das. Ne? Herr Elsen, was kann ich tun, wie kommt das und was machen Sie und was helfen Sie mir, dass ich aus dieser Schlamasse, wie auch immer, was es auch immer ist, herauskomme. Und dann über die Lebensübergabe oder das Gebet für die Heilung, für die Besserung, welcher Situation auch immer, dann sich eine Veränderung zeigt. Und mein Eindruck bei der ganzen Geschichte, bei dem Beten ist, dass es Gott immer auch darum geht, also dass die Heilung wirklich nachrangig ist. Eigentlich geht es ihm um die Beziehung mit uns. Und es geht ihm um unser Herz. Und er möchte, dass wir genau das, was der Teufel die ganze Zeit verhindert, oder versucht zu verhindern, dass wir das durchschauen und dass wir dort hineinkommen, wo er uns sieht. Er hat einen vollkommenen Plan für jeden von uns und man muss sich das mal umgekehrt vorstellen. Das habe ich mir mal so gedacht, dann wird das manchmal so ein bisschen klar. Also mir ist das ein bisschen klar geworden. Wenn ich mir das so vorstelle, der Teufel, der hatte einmal Jesus und das war für ihn ein extremer Stressfaktor. Das hat ihn bestimmt einige Nerven gekostet. Nun ist es so, Jesus hat aber für alle Menschen, die jemals auf der Welt sind, diese Freikarte erworben, dass wir alle dieselben Zeichen und Wunder tun sollen und noch größere. Noch größere kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das heißt, also, wenn wir irgendwo längs gehen, dann durch unseren Schatten werden alle Kranken gesund. Selbstverständlich. Und es ist auch völlig egal, was die Leute haben, wir machen einfach nur so Ding, 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 genauso wie Jesus das gemacht hat. Also die werden alle immer gesund. Kein einziges Mal, wo sie es nicht werden. Und auch egal, was sie haben. Man muss sich vorstellen, was Jesus gemacht hat. Und das gilt hier für jeden. Also, nur eins darf nicht passieren, hat sich der Teufel gedacht. Es darf keiner jemals merken. Die müssen so davon überzeugt sein, dass sie das nicht können, dass sie völlig hilflos, schwach und völlig von den Umständen abhängig sind, dass sie das keinesfalls auch nur in Erwägung ziehen. Das könnte für sie sein. Auch wenn sie das tausendmal lesen, auch wenn sie das immer singen. Aber Hauptsache, das geht da rein und da raus. Und dann sind sie irgendwann 100, sind sie tot und dann haben sie es verpasst. Das ist so effektiv, diese Strategie, dass sie 2000 Jahre fast, ohne auch nur eine Ausnahme, oder bis auf so ein paar, die da so rangekommen sind, hatte das durchgehend geschafft. Und er hat gesagt, nicht mit mir. Ich will, und das steht auch nicht, wenn du 50 Jahre gläubig bist, wenn du in die Gemeinde gegangen bist, wenn das und das und das passiert ist, sondern alle, die an mich glauben. Somit kann Glaube nicht eine Frage von Zeit sein, ich muss erst mal so und so alt werden oder das und das gemacht haben, die und die Kurse besucht haben, sondern Glaube ist eine Frage von Intensität. Intensität ist nicht in der Zeit, sondern Intensität ist jetzt, hier. Und wenn ich jetzt diesen Glauben in mir freisetze, dann habe ich ihn. Und dann habe ich diese Vollmacht und diese Autorität und dann wird genau das passieren, was Gott gesagt hat, nämlich dieselben Zeichen und Wunder. In seiner Kraft. Ihm zur Ehre. Und ich mache nichts, was ich nicht den Herrn tun sehe. Soweit die Theorie. Im Praktischen bedeutet das für uns, dass wir uns genau danach ausstrecken müssen. Dass es eben nicht reicht, einmal am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen oder dreimal am Tag zu beten, sondern wirklich, und dann habe ich gesagt, okay, hier in der Hausgruppe, ihr kriegt jetzt alle eine Uhr. Da sagt der eine, ja, das ist viel zu gesetzlich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das mache ich nicht. War also großer Protest. Wir haben uns da fast in die Wolle gekriegt. Ich habe hinterher gesagt, oh Mensch, jetzt habe ich sie alle überfahren. Also wollen wir mal ein bisschen das Gas, so nicht? Also das Gas rausnehmen, das nächste Mal wird nur noch über Fußball geredet. Und dann war sehr klein mit Hut. Der Herr hat mir das aber bestätigt. Er hat immer gesagt, nein, es ist richtig, was du sagst. Da kamen sie also am nächsten Mal wieder, am nächsten Donnerstag. Und der eine, der also gewettert hat, der kam so 40, 50 Jahre gläubig. Und dann sagte er, Arne, du hast ja letztes Mal von diesem alle 10 Minuten beten und sich da immer dran erinnern, davon gesprochen. Ich sage, ja, tut mir leid, ich wollte, also vielleicht muss das auch nicht so 10 Minuten, man kann auch ein bisschen.
nein, 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 ich habe das irgendwie so in meinen Kopf reingekriegt, dass ich gar nicht anders konnte. Ich bin nach Hause gegangen und immer fiel es mir ein, zu beten. Und plötzlich, das glaubst du nicht, seit 2 Jahren beten wir dafür, dass unsere Tochter wieder einzieht oder dass wir Kontakt haben. Die hat sich von uns abgewandt, die hat Jesus aus dem Boot geworfen, wir haben keinen Kontakt mehr. Wir sind im Streit auseinander vor 2 Jahren, die hat sich nie wieder blicken lassen. Da sitzt sie doch am Dienstag nach 3 Tagen bei uns auf der Tür, weinend, wir fallen uns um den Hals, sie zieht bei uns wieder ein, nimmt Jesus wieder in ihr Leben hinein. Es ist ein Herz und eine Familie, es ist fantastisch. Sagt die Nächste, ich weiß auch nicht, wie das war, aber seitdem du das gesagt hast, ich denke immer ans Beten. Ich habe nur noch Beten im Kopf gehabt. Und ich habe eine Sehnervenentzündung seit 2 Jahren, auch 1,5 Jahren muss ich immer Cortison gespritzt kriegen und sehe immer nur mal ein bisschen, mal nichts. Und so, auch nach 2, 3 Tagen, plötzlich macht es Bing, ich kann klar gucken, ich gehe zum Augenersatz, da hat sie ja keine Entzündung mehr, ihr Auge ist komplett geheilt, das ist alles in Ordnung. Sag ich, ja klar, weil wenn wir im Gebet uns ausstrecken nach dem Herrn, was machen wir? Wir stellen eine Beziehung mit Gott her, quasi bitten und beten und flehen, dass Gott mit seiner Dimension, mit seinem Himmel in unseren Alltag kommt. Wir sagen, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Und so ist es hier, so ist es jetzt, wenn wir es denn wollen und wenn wir nicht locker lassen. Das ist so ähnlich wie wir an einem Saum festhalten. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und wenn wir dann ein Stückchen erklommen haben, also viele würden sagen, heute oder auch vor 5 Jahren schon oder wahrscheinlich auch morgen, keine Ahnung, du hast ein tolles Leben. Ja, würde ich sagen. Stimmt. Aber nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin morgen froh, dass es mir nicht mehr so schlecht geht wie heute. Und heute bin ich froh, dass es mir nicht mehr so schlecht geht wie gestern. Weil mindestens eins will ich sehen, wenn ich es noch nicht auf die Reihe kriege, das wirklich jetzt gleich sofort umzulegen, diesen ganzen Schleier von meinem geistlichen Auge wegzureißen, dann will ich aber wenigstens nicht, dass einer einmal im Jahr zu mir sagt, du hast dich aber verändert oder ist ja so viel anders geworden, sondern alle 2 Wochen sollen die Leute kommen und sagen, das gibt's doch gar nicht. Das ist mindestens das Tempo, was ich hier vorlegen will, weil ich will nicht mein ganzes Leben in diesem Elend verbringen und mir ständig noch so einreden lassen, das ist die Wahrheit. Es ist nämlich nicht die Wahrheit. Und Heilung funktioniert genau so, weil Gott auch sagt, Jesus, dass wir in seinen Wunden geheilt sind, kann es mir eben passieren, wenn ein gläubiger Mensch oder wenn Gott sich dazu stellt, der Mensch mit einer Niere, wie vor 3 Tagen dabei bin ich ein 10-jähriges Mädchen, mit einer Niere reingeht und mit 2 Nieren nach Hause geht. Weil Gottes Wort ist wahr und dass ich nur eine Niere habe, ist nicht die Wahrheit. Das ist das, was es für uns Menschen so schwierig macht. Weil wir sehen, was vor Augen ist. Wir sehen, da ist ja nur eine Niere. Und Gott sagt, stimmt nicht, du hast 2. Ja, kannst du nicht sehen, es ist nur eine da. Stimmt, aber Gott sieht uns geheilt. Und wenn wir es schaffen, Gottes Sichtweise zu bekommen, dann sehen wir den Menschen geheilt aus den Augen Gottes und deswegen hat er am nächsten Tag 2 Nieren. Das ist so, dass unser Körper zwar die Symptome hat von Krebs oder von Schmerzen oder sonst was, aber nicht mehr das Recht, krank zu sein, hat er nicht mehr. Hat er nach Jesus Christus nicht mehr. Das sind Fragen, die wir im Glauben bewegen. Aus dieser Verschnarchtheit musste ich also erstmal komplett rauskommen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Dass ich immer sonntags in den Gottesdienst gehe und dann irgendwie sage, ja, ist auch schön, aber in meinem Leben sehe ich es nicht. Wie soll ich denn Salz und Licht sein? Wie sollen denn die Leute was zur Orientierung haben, wenn ich nicht vollmächtig bin? Und wenn ich keine Vollmacht habe, dann bin ich auch kein Salz. Ich bin dann vollmächtig, wenn ich im Glauben lebe. Das hat Gott sich auch, ich habe mir so Brücken gebaut vom Verständnis. Ich habe mir überlegt, Gott hat sich das überlegt, so mit den Menschen und so, naja, ist ja ganz schön da mit Adam und Eva und so, aber sie haben das eben einfach nicht gepackt. Ist halt rausgefallen, okay, dann lass sie mal. Konnte nichts draus werden. Hat er sich gesagt, also entweder lassen wir sie alle über die Klinge springen oder ein Versuch, oder vielleicht auch mehr, aber jedenfalls den Versuch, weil was Gott macht, das macht er richtig. Ich gebe euch meinen Sohn und damit habt ihr die Chance, die Möglichkeit, direkt zu mir zu kommen. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Aber ein kleines bisschen setzen wir noch dazwischen. Und zwar sagt er, ihr müsst leben im Glauben und im Geist. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir es verpasst. Dann werden wir, so wie wir sind, irgendwann vergehen. Nur wenn wir im Glauben und im Geist leben, Jesus Christus in uns, durch ihn geschieht's, dann kommen wir in diese Vollmacht. Und dann ist es so, wenn jemand was hat, dann kommt er zu mir, weil ich bete und er wird gesund. Und das gilt für jeden, der glaubt. Also messen wir unser Maß des Glaubens doch mal da dran. Das ist ein bisschen herausfordernd. Also sagen wir mal so, werde ich jetzt hier so ein bisschen, also es ist, ich hoffe, es ist, also fühlt sich da keiner irgendwie auf den Schips getreten.
aber so, sagen wir mal, gehe ich mit mir um. Und ich muss sagen, wenn ich dann spätestens, dass ich auch dem dann in der Hausgruppe da, diesem lieben Bruder, sagen durfte, dann möchte ich aber sagen, an den Früchten sollte sie erkennen. Wie viele Menschen hast du heute zu Jesus geführt? Wie viele Menschen sind heute durch dich gesund geworden? Ja, das kann man so nicht sagen. Das kann man auch nicht auf jeden Tag. Also man muss ein bisschen groß werden, einen größeren Zeitraum, vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Oder? Also das ist nun wirklich zu gesetzlich. Ich sage, nein. Alle, die glauben, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun. Also ist die Frage berechtigt, wie viele Menschen hast du heute zu Jesus geführt? Ich glaube, dass Gott uns das alles schenkt. Hochzubringen, Vollmacht zu haben, Autorität, diesen Grad des Glaubens auch zu entwickeln, haben wir ja normalerweise gar nicht. Wenn wir ihn an die erste Stelle stellen, das ist so ein Teil. Das betrifft nicht nur die Finanzen, das betrifft nicht nur die Gesundheit, das betrifft nicht nur die Familie oder die Beziehung, Arbeitsplatz, sondern es betrifft unser Christsein als Ganzes, unser als gläubiger Nachfolger Jesu Christi. Das ist unser Metier, wenn wir halt uns als gläubig bezeichnen. Und dann passieren solche Sachen. Und ich könnte mir vorstellen, also ich hatte ja jetzt ja auch das Gebetsnetzwerk für Norddeutschland jedenfalls da, also vom WFP da, also mit dem Uwe Maurisch hat er zusammen, machen wir jetzt eine Fasten-Gebetsfreizeit. Das war übrigens auch sowas am Anfang. Ich habe mir überlegt, Urlaub, was heißt eigentlich Urlaub? Regeneration. Wie regeneriere ich mich am besten? Natürlich, indem ich faste und bete. Das heißt, von dem ersten Urlaub an war das klar, unser Urlaub werden wir nur mit Fasten und Beten verbringen. Das heißt, wir fahren im Frühjahr eine Woche und im Herbst eine Woche. Was soll ich auf Mallorca rumliegen? Das ist so ein bisschen, da kommen wir so ein bisschen an die Grenzen, nicht? Aber also, wenn ich dann sage, also okay, natürlich kann ich Fußball gucken oder Fernsehen. Aber in der Zeit könnte ich auch die ganze Zeit den Herrn loben und preisen. Und das sollte ich vielleicht mal so ein paar Wochen oder mindestens ein paar Tage probieren. Und dann sollte ich mal sehen, was sich in meinem Leben verändert. Das muss ich natürlich auch erwarten. Wie gesagt, ihr kommt mit Erwartungen. Ihr sollt mit Erwartungen kommen. Ihr sollt natürlich erwarten, dass ihr nicht so nach Hause geht, wie ihr gekommen seid. Ich meine, man braucht es hier nicht unter das Wort Gottes zu stellen. Wenn man, also ich meine, dann hat es ja keine Kraft. Gottes Wort ist Kraft. Diese ganzen Alltagsverblödungen, die wir so mitmachen, sind Strategien des Teufels, um uns genau davon abzuhalten, wirklich effektiv zu werden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Fußball gucke oder nicht auch mal nach Mallorca fahre. Aber erst in zweiter oder in dritter Instanz oder ganz genau genommen, nur wenn der Herr mir das zeigt. Und in der Tat hat er meistens dann da was vor, was er mir dann, was dann auch wieder zur Frucht dient und zum Wachstum. Sonst, was soll ich denn? Also das Einzige, was ich eigentlich tue, um aus meinem Elend herauszukommen, und das würde ich, wie gesagt, heute noch genauso bezeichnen wie vor 10 Jahren oder sowas, auch wenn ich jetzt diese und jede Sache vielleicht nicht habe, aber vielleicht andere oder nicht oder so, im Vergleich zu dem, was möglich ist mit Jesus Christus, ist es so, dass es immer noch nur ein Bruchteil ist. Ich denke zum Beispiel, mein Glaube ist wahrscheinlich mehr als ein Senfkorn inzwischen, aber er ist noch nicht groß genug, dass sich jeder Berg sofort hinweg bewegt. Und das ist eigentlich das Level, von dem wir überhaupt eigentlich anfangen, wo es interessant wird. Weil es heißt nicht, dass ich dann alles Mögliche nicht darf. Das ist auch, ja, dann darf ich das nicht mehr machen, dann darf ich das nicht machen. Ja, aber Christsein ist nicht dadurch definiert, dass ich eine andere Gewohnheit, dass ich nicht mehr qualme oder dass ich sonst irgendwas mache oder nicht mehr mache. Das ist nicht die Definition von Christsein. Sondern die Definition von Christsein ist, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun. Das ist die Definition. Dass ich dann für möglich gar keine Zeit mehr habe zu qualmen oder Zigarette rauchen oder Alkohol zu trinken oder irgendwas anderes zu machen, kann ja sein. Weil ich werde belagert von Menschen, die alle nur eins wollen, ständig Gebet von mir. Oder was anderes. Wo Gott mich auch hinstellt. Er hat ja für jeden einen individuellen Plan. Das ist ja nicht für alle gleich. Wenn du das mitkriegst, dass ich da bin und dass wenn wir beide zusammenkommen, das ist dann richtig klasse, dass also wir durchstarten zusammen. Ich warte auf dich, mein Kind, sagt der Herr. Ich warte. Engelsgeduld. Aber ich meine, wir müssen zukommen. Und wie machen wir das, wenn wir nicht beten? Und auch Dank sagen. Gestern zum Beispiel hat er gesagt, ihr werdet einen ruhigen Abend haben, weil die letzten Abende waren recht unruhig, weil, wie gesagt, der Kleinste hatte Husten und dann hat er noch Koliken gehabt und kurz vor dem Krankenhaus und immer so bis 2:30. Dann kam also die Mittlere, die jetzt seit einer Woche im Kindergarten ist, und kam dann auch so 1 irgendwie, sondern das echt. Und dann dachte ich, nee, Moment mal, normalerweise würde ich jetzt sagen, habe ich mich verhört, der Herr hat gesagt, es ist ein ruhiger Abend, ist es überhaupt gar nicht. Ne? Weil jetzt kommt sie ja und will puzzeln, so von 1 bis 2 oder irgendwas. Ne? Oder so, ich meine, was sie so für Ideen haben, lieben Kleinen. Und dann habe ich, meine Frau hat sie dann gleich postwendend wieder ins Bett geholt. Und ich sage, nein, ich bleibe dabei, dein Wort ist wahr. Danke für diesen ruhigen Abend. Sie war innerhalb von 10 Sekunden eingeschlafen und danach war tranquilo, war nichts. Also es ist auch so, es wird auch getestet, es wird probiert, wie weit reicht denn dein Glaube eigentlich? Und dann wird es sich ja weisen, ob das jetzt, ob du so gläubig bist, wie du das dich gerade so gedacht hast, dass du es bist. Lasst uns am besten nicht vorübergehen. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Da kam so eine Schwester in einer Gemeinde, glaube ich, in Lüneburg, sagt sie, Elsen oder Anne, Dutzender meistens, sagt sie, diese Uhren, die gibt's jetzt nicht, aber bei IKEA gibt's Bratthermometer für 9 €. Das Thermometer kannst du abmachen und dann kannst du den immer so auf 10 Minuten einstellen und dann hast du so eine flache Schachtel in der Hosentasche und dann piept das Ding eben. Und ich war dann, bring noch mal 1 oder 2 mit, hat sie mir eine ganze Tüte mitgebracht, so 20 Stück. Und die habe ich dann so verteilt und jeder, egal wo jemand sich befindet, die kennen sich natürlich alle überhaupt nicht, also in der Republik, und überall, wo Menschen das gemacht haben für 2, 3 Tage und auch wenn wir es nur zur Hälfte geschafft haben, jeder Einzelne hat so derartige Wunder erlebt, dass es definitiv ein Wunder war oder Veränderung war. Das gibt es überhaupt nicht, wo man mit dem Unschlag hat. Das kann normalerweise nicht sein. Also zur Nachahmung empfohlen. Bei IKEA als Bartthermometer die günstigste Variante, die Casio-Uhren sind ein bisschen teuer, manche Handys lassen sich so einstellen. Kann ich nur wärmstens empfehlen, es mal mit Gott echt zu versuchen, im Sinne von betet, als hätte er ja schreiben können, betet dreimal täglich. Ich meine, das wäre echt nett gewesen. Dann sagt man, denkt man nicht irgendwie, ich mache was falsch. Also wobei, darauf muss man erst mal kommen, dass man vielleicht Gott auch wörtlich nehmen sollte, dass er das vielleicht wörtlich meint, dass man sich ausstrecken soll. So, ich glaube, wir machen jetzt mal so, lassen wir mal so, ne? Also vielleicht so für den Moment. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen auf den Geschmack gebracht oder ein bisschen was erzählt. Zur Nachahmung, wie gesagt, empfohlen. Und es ist auch noch überhaupt gar kein Ende abzusehen. Also das, was bei mir läuft, das ist eigentlich ständig immer nur ein kleiner Augenblick in einer Entwicklung. Jetzt ist es so, und wenn ich vor einem halben Jahr hier gewesen wäre, wenn ich da mich kennengelernt oder getroffen hätte, dann hätte ich das und das erzählt. Es geht ständig weiter, spürbar weiter. Kann ja auch nicht sein, wir sind ja noch lange nicht am Ziel. Sollte zwischenzeitlich jemand mal eine Methode entdecken, wie man noch schneller ans Ziel, oder wenn man überhaupt ein schneller Ziel kommt, ich denke, das wird sich recht schnell rumsprechen und dann werden wir die nächsten Vernetzungen haben. Weil Gottes Reich soll gebaut werden, will gebaut werden. Gott sagt, es ist unser Job, es ist nicht kann, möchte, vielleicht, sondern das ist unser Auftrag. Und wenn wir diese Decke des Vergessens, des Verdrängens, des Tiefschlafs, der Depression mal abnehmen von unseren Gemütern, dann werden wir plötzlich und immer mehr geht das Licht an, dann sagt man sich, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Und dann ist es so, wenn jemand was hat und ich habe Knieschmerzen oder diese Schmerzen, dann wird eben gebetet und dann wird das Bein halt länger oder dann wird es ein neues Knie, Gott hat einen riesen Ersatzteil, dann gibt es eben ein neues Knie oder was es auch immer ist. Natürlich, so ist es beim Herrn. Nicht übertrieben, kann ich tausende von Beispielen sagen, aber ich glaube, für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und will es natürlich, ja, oder ich denke, wir beten gleich nochmal. Möchte das Angebot machen, dass wir hier auch, wer möchte, nach vorne kommen kann und wir für ihn beten werden, was es auch immer ist. Und dann möchte ich noch mal einmal bitte das um Handmeldung bitten, wer heute das erste Mal hier ist, weil mich das interessieren würde. Gibt es Menschen, die heute das erste Mal hier sind? Also erstmal herzlich willkommen. Wunderbar. Gibt es Menschen, die, zu denen Gott vielleicht gesprochen hat, auch während des Vortrags oder der Predigt, oder die den Impuls in sich fühlen, dass sie ihr Leben Jesus übergeben möchten oder nochmal neu das festmachen möchten? Ist das so? Dann bitte kommt ebenfalls nach vorne, dass wir hier für euch beten. Es ist nur um die Grundlage unseres Glaubens und lasst euch begeistern.